Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente oder Kryptowährungen. Die Podcast-Hosts oder Gäste haben unter Umständen Positionen in den besprochenen Finanzinstrumenten oder Kryptowährungen. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selbst, was ihr macht.
Es ist Folge 97 von Alles Coin, Nichts Muss. Julius, heute mal in ganz besonderem Setting. Wir nehmen an einem Donnerstagabend auf, also nur falls jetzt am Freitag der große Krypto-Knall passiert und die Leute, die sich dann am Samstag die Folge hier anhören und dann denken, was sind das für Idioten, warum haben die das nicht mit drin gehabt? Deshalb das mea culpa würde ich schon mal vorausschicken. Aber trotzdem, es ist ein sehr, sehr spannendes Wochenende, was uns bevorsteht. Und zwar nicht nur kryptotechnisch, sondern sporttechnisch. Nämlich der Super Bowl steht vor der Tür. Bist du eigentlich Football-Fan? Guckst du es oder benutzt du es nur, um auf Polymarket irgendwie krasse Kryptowetten abzuziehen? Oder wie stehst du zu dem Thema?
Schon sehr lange tatsächlich. Schon lange, bevor das jetzt, glaube ich, auch ein größerer Hype geworden ist. Ich war ja mal ein Jahr in den USA in der Highschool und habe tatsächlich selber mal ein Jahr Football gespielt. Nicht sehr glorreich, ich habe es auf jeden Fall mal probiert. Und ich verfolge das schon sehr, sehr lange, das Thema. Habe auch früher fleißig immer meine Sonntagabende, als ich noch viel auf dem Rad zu Hause trainiert habe, habe ich immer Sonntagabende auf der Rolle verbracht und parallel NFL Red Zone laufen lassen. Also ja, ich verfolge es kurz, kommt deine Antwort kurz gesagt. Und Polymarket, ich weiß gar nicht, meinst du, da gibt es schon, also was man ja sagen muss, witzig, dass du es erwähnst, jetzt die letzten Wochen waren ja die Playoff-Spiele schon. Da habe ich einen Tweet gesehen, den ich jetzt leider nicht mehr vor Augen habe, aber da hat jemand mal so ein bisschen die Odds auf Polymarket analysiert und hat letztendlich gesagt, dass das ziemlich genau ist oder dass die ziemlich gut waren und teilweise aber abgewichen haben von den Odds oder also von den Wahrscheinlichkeiten, die du bei irgendwelchen Buchmachern bekommen hast oder bei Online-Wettbüros. Und der hat quasi so ein bisschen den Case gemacht in diesem Tweet, dass Polymarket ein sehr effizienter Prediction-Market ist und man diese Information quasi hernehmen kann, um auf anderen Plattformen letztendlich auch zu wetten. Ja, also wem die Kryptowelt noch nicht Casino genug ist, der kann jetzt auch noch auf Sportwetten einsteigen. Ich guck mal parallel, erzähl du mal weiter, wie das Super Bowl auf Polymarket aktuell einbepreist wird.
Ich muss halt auch dazu sagen, also wir haben es schon wieder mal so gemacht, dass wir einfach mal mitten ins kalte Wasser gesprungen sind, ohne den Leuten vielleicht zu erklären, was Polymarket ist. Wir haben es für die Hardcore-Fans von Alles Coin, Nichts Muss ja schon mal erklärt. Es gibt eine Folge, wo wir sehr dezidiert drüber gesprochen haben, für die zum allerersten Mal jetzt reinhören, weil wir Super Bowl in der Description haben. Polymarket ist tatsächlich ein sogenannter Prediction Market. Gibt's eigentlich schon so lange wie die Menschheitsgeschichte gefühlt, dass Menschen halt gerne auf alles Mögliche wetten und Polymarket bringt dieses Konzept in die Kryptowelt. Also ich kann quasi nicht nur auf Sportereignisse wetten, sondern im Grunde genommen ist es halt ein dezentraler Marktplatz, wo ich auch darauf wetten kann, ob Donald Trump irgendeine politische Wahl wieder gewinnt oder seinen politischen Gegner beleidigt oder ob Aliens in den USA landen etc. pp. Also all diese ganzen Dinge und die Tatsache, oder warum das vielleicht interessant ist, ist einfach, dass es gibt so ein wissenschaftliches Phänomen, oder ich weiß gar nicht, wie wissenschaftlich es ist, aber das nennt sich halt im Endeffekt Wisdom of Crowds. Also im Grunde genommen, dass die Masse zusammengenommen bessere Prognosen über die Welt treffen kann. Ich glaube, das Beispiel ist, oder diese Erkenntnis ist zurückzuführen auf eine Nutztiermesse von vor über 200 Jahren, wo im Endeffekt alle Besucher schätzen sollten, wie viel ein Ochse wiegt. Und eigentlich diese individuellen Schätzungen waren relativ daneben, aber wenn man den Medien aller Schätzungen genommen hat, dann hat man festgestellt, wow, das hat den Nagel komplett auf den Kopf getroffen. Und dann hat man halt dieses Ereignis weiter untersucht, hat festgestellt, dass halt, wenn viele Leute Prognosen abgeben und man die auf eine bestimmte Art und Weise mittelt, dass man dann die eigentlich mal relativ nah an der Realität liegen. Und deshalb sind diese Prediction Markets relativ interessant, weil man unter Umständen aus den Wahrscheinlichkeiten vor einem Ereignis darauf schließen kann, was dann tatsächlich bei diesem Ereignis rauskommt. So, das vielleicht nochmal als Setting the Scene ganz am Anfang. Das klang jetzt wahrscheinlich eher wie so eine halbwissenschaftliche Vorlesung. Ich entschuldige mich an dieser Stelle für den Einstieg, aber
oh was mein noch, Gott. Also wir haben, glaube ich, genau diese Einleitung schon mal geführt, von daher sorry dafür, aber ich glaube, was man noch dazu sagen muss, die Wisdom of the Crowd funktioniert nur dann, wenn die Prognosen unabhängig voneinander getroffen werden, wenn quasi nicht alle in der gleichen Echo-Chamber ihre Meinung bilden. Und die zweite Sache, die ganz interessant ist, und da kommt nämlich jetzt auch Polymarkt ins Spiel, ist, dass, glaube ich, finanzielle Anreize, ich meine, mich zu erinnern, das mal gelesen zu haben, dass finanzielle Anreize solche Systeme teilweise noch effizienter machen, weil du dann dir nochmal doppelt überlegst, was du quasi wirklich vorhersagst. Ich schaue gerade auf Polymarkt. Also, die 49ers werden hier mit einer 54-prozentigen Gewinnwahrscheinlichkeit eingepreist, die Chiefs nur mit knapp 47%. Finde ich interessant. Intuitiv hätte ich jetzt gesagt, dass die Chiefs eine höhere Wahrscheinlichkeit haben. Aber so be it. Wir werden es nächste Folge dann sehen, ob Polymarket richtig lag oder nicht. Und was übrigens, apropos Polymarket, auch ganz interessant ist, das war, glaube ich, auch eine meiner Predictions für dieses Jahr, dass das Volumen oder die Liquidität auf Polymarkt enorm steigen wird, dadurch, dass Wahljahr ist in den USA und sich diese Prediction Markets historisch auch schon sehr gut immer für politische Wahlen haben nutzen lassen. Und was man jetzt sieht, ich habe hier gerade mal parallel noch den Presidential Election Winner Market aufgemacht. Da sind aktuell knapp 39 Millionen Dollar stecken da drin. Wettsumme. Donald Trump mit 52-prozentiger Gewinnchance ganz, ganz vorne. Auf Platz 3 mit 7%. Michelle Obama. Finde ich interessant. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber gut. Und ich glaube, diese Summe wird noch massiv ansteigen, wenn wir uns quasi der Wahl im November nähern. Andererseits gefühlt sagen alle, dass Trump gewinnen wird. Vielleicht ist das dann auch schon wieder so ein bisschen das Counterargument, dass die Leute doch nicht so viel wetten werden, weil wenn das sich sehr schnell hier einpendelt und irgendwie Trump mit 70%, 80%, 90% eingepreist ist, dann let's see.
Na gut, aber du hast ja gerade schon erwähnt, dass teilweise die Quoten, die du auf Polymarkt bekommst, davon abweicht, was du auf normalen Märkten bekommst oder bei normalen Buchmachern bekommst. Und vielleicht nutzen das halt einfach eher professionalisiertere Trader, Wetter, Gambler, wie auch immer man sie bezeichnen möchte, um halt Arbitragegeschäfte zu machen und halt auszunutzen, dass halt eine Quote woanders irgendwie besser oder schlechter ist als und dann halt ihre Geschäfte hedgen in der Hinsicht, ne? Auch das kann es ja geben.
Das Schöne ist auf Polymarket, du kannst halt auf alles Mögliche wetten. Du kannst hier auch auf die Wahrscheinlichkeit wetten, dass bei dem Münzwurf am Anfang irgendwie Kopf oder Zahl rauskommt.
Und aber ich glaube,
die Wahrscheinlichkeit ist komischerweise auf 50-50.
Hey, wieso? Kann das Ding nicht irgendwie auch im Rasen stecken bleiben oder so? Keine Ahnung. Ja. Also ich glaube, das ist keine Besonderheit von Polymarket, weil gerade beim Super Bowl wetten die Leute wirklich auf allen möglichen Scheiße. Ich glaube, in der letzten oder vorletzten Milkroad-Ausgabe war auch irgendwie sowas von wegen drin, dass D-Gen Dan 15.000 jedes Jahr auf den Super Bowl wettet, aber er wettet nicht auf die Teams, sondern wettet einfach auf alles drumherum. Also welche Farbe wird das Gatorade haben beim Super Bowl? Oder halt auch, wie lange dauert die fucking Nationalhymne? Wo man sich so denkt, ja okay, das sollte ja eigentlich ein relativ abgestimmtes Spiel sein. Und es kommt wirklich darauf an, wie lang denn der letzte Ton der Hymne gehalten wird und so eine ganze Nummer. All darauf kannst du wetten. Und ich glaube, dafür brauchst du zwangsläufig nicht Krypto, aber trotzdem finde ich Polymarket als solches da eine ganz spannende Lösung. Anyways, lass uns nicht allzu lange darauf verharren und nicht so sehr nur in die Zukunft gucken, weil das werden wir im Rest der Folge noch sehr, sehr stark machen, sondern lass uns die Gelegenheit noch nutzen, vielleicht einmal zurückzublicken, was ist diese Woche so im Crypto-Space passiert. Wie gesagt, wir sind erst an einem Donnerstagabend, aber gibt es schon die eine oder andere Überraschung?
Gut, ich glaube, die größte Überraschung für mich diese Woche war, dass Solana mal gute 3 Stunden oder sowas down war. Also down im Sinne von, es wurden keine Blöcke produziert im Netzwerk.
Du hast es gejinxt. Letzte Folge noch. Folge, wo du mir, da haben wir irgendwie über den NFT-Mint gesprochen, wo es hieß, haben sie bewältigt. Ja, toll. Also es war die Metapher von dem russischen Supermarkt. Von wegen Solana war die ganze Zeit live, aber halt du konntest nicht wirklich was kaufen, so nach dem Motto. Und hast dann erzählt, ja okay, aber technisch scheinen sie jetzt irgendwie das doch relativ fit hinzubekommen haben. Haken dran und zack, boom, eine Woche später schmiert's ab. Also wirklich, wir bleiben unseren Ruf des Kontraindikators hier auf jeden Fall treu.
Ja, schade. Also, ich könnte gleich drüber sprechen, was das jetzt bedeutet. Es war so, dass, also es war ja schon so ein bisschen so ein Meme. In den letzten Jahren gab es ja ein paar Mal technische Schwierigkeiten, vor allem 2021 und 22, glaube ich, bei Solana, wo dann ein paar Mal die Blockchain wirklich down war. Also es wurden keine neuen Blöcke produziert, somit konnten keine Transaktionen quasi in die Blockchain aufgenommen werden. Und jetzt war es ziemlich genau ein Jahr her, glaube ich, dass das letzte Mal, dass es dort ein größeres technisches Problem gab. Und ja, viele haben das natürlich auch gefeiert und jetzt muss man leider diesen Counter irgendwie wieder auf Null setzen. Und ja, also vielleicht noch kurz, woran hat es gelegen? Ehrlicherweise, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Das ist, glaube ich, relativ technisch. Das ist nicht so wie bei manchen Outages in der Vergangenheit, wo es ein Spam-Problem war. Also wo zu viele Transaktionen gleichzeitig quasi wie so eine DDoS-Attacke irgendwie da in die Blockchain reingeschossen wurden. Diesmal scheint es eher so gewesen zu sein, dass es irgendeinen Bug gab, der auch identifiziert wurde. Im Testnetzwerk allerdings. Und diese Funktion oder was auch immer, die aktuell noch im Testnetzwerk war, wurde dann aber ins Mainnet gepusht, ohne dass dieser Bug zuvor gefixt wurde. Viel mehr weiß ich jetzt auch nicht, ich bin kein Solana-Dev oder sonst was. Ich glaube, jeder, der sich da...
Ich bin begeistert, dass das jetzt aktenkundig ist.
jeder, der sich da tiefer reinlesen will, findet bestimmt sehr viele gute Artikel oder Threads auf Twitter. Jeder hat bestimmt da seinen Senf dazu beizutragen. Naja, auf jeden Fall war das Netzwerk ein paar Stunden down. Ich habe unterschiedliche Takes dazu gelesen. Manche sagen, ja, hier, guck mal, ich habe es euch doch gesagt, das ist irgendwie... Das ist totaler Quatsch und jeder, der sein Geld in Solana investiert, ist irgendwie selber schuld. Andere haben gesagt, naja gut, wer quasi eine Blockchain baut, die so am Limit performt von dem, was irgendwie vom Engineering her möglich ist, der muss damit rechnen, dass es auch mal Probleme gibt. Ich tendiere eher so ein bisschen in das zweite Camp, dass ich sage, es ist noch hinzunehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, das Totschlagargument ist so immer, ja, aber wenn jetzt irgendwie alles in der Welt auf Solana am Ende des Tages läuft, sie wollen ja diese Nasdaq-Chain bauen und vielleicht ein gutes Beispiel ist Helium. Ich glaube, es hat ja jemand bei uns in der Community gefragt, was war denn jetzt eigentlich bei Helium los? Also quasi dieses dezentrale Internet oder 5G-Netzwerk in USA. Und waren die jetzt auch 3 Stunden down? Ich glaube es nicht, ich habe es nicht recherchiert, ehrlicherweise. Aber das sind halt natürlich so diese Fragen, die dann aufkommen. Und was bedeutet das überhaupt? Und kann man denn mit solchen Problemen dann überhaupt das Vertrauen von Applikationen gewinnen, auf diesem Netzwerk aufzubauen? Ich glaube, das ist die wichtige Frage. Ich sehe es jetzt noch nicht so super kritisch. Das Argument, was ich nicht gelten lasse, ist, viele sagen mal, Solana ist ja noch in der Beta-Phase, weil offiziell ist dieses Netzwerk noch in der Beta-Phase, aber also der Zug ist für mich abgefahren. Für mich ist Solana nicht mehr in der Beta-Phase, auch wenn es vielleicht rein technisch noch so ist.
Ich find's toll, wie unterschiedlich wir an dieses Thema rangegangen sind. Weißt du hast da recherchiert, dir Gedanken gemacht, unterschiedliche Texte zu gelesen. Ich habe mich darüber erfreut, dass es jede Menge Memes gab. Krypto-Twitter ist mal wieder ausgerastet. Es gab sehr viele Ethereum-Fanboys, die dann halt rauskamen. Und es gab da wirklich auch so super viele geile Memes, die das halt karikatiert haben. Du weißt, was ich meine. Die sich drüber lustig gemacht haben. So von wegen irgendwie... Ich werde jetzt keine Memes erklären. Ihr sucht einfach selbst danach. Es war sehr, sehr toll. Trotzdem noch ein Gedanke zu der ganzen Nummer. Und zwar die Frage, die ich mir natürlich ein bisschen stelle. Und das ist schon, geht in die Richtung deines Arguments, wo du gerade gesagt hast, was ist, wenn die ganze Welt auf Solana läuft? Und es ist leider Gottes immer so ein bisschen das Problem. Ich habe letztens eine Erklärung darüber gelesen, warum Farcaster, und da werden wir hier in den nächsten Tagen wahrscheinlich auch nochmal drüber sprechen, weil das ja gerade so in aller Munde ist, nur kurz an dieser Stelle angeteasert, ist ein Social Network, was im Endeffekt auf der Blockchain läuft. Und der Clou ist halt dahinter, dass du alle deine Daten, also dein Profile-Picture, deine Beiträge und so weiter und so fort, werden direkt in eine Blockchain reingeschrieben, sodass mehrere Klienten drauf zugreifen können und mit diesen Daten unterschiedliche Sachen machen können. Sodass es halt nicht mehr das eine soziale Netzwerk wie ein Facebook oder Snapchat gibt, die dann halt diesen Wettbewerbsvorteil haben, diesen Social Graph, den sie von dir haben. Und du müsstest dann halt erstmal alle deine Daten umziehen, um irgendwie dann auf Twitter ähnliche Connections zu haben. Und so all diese Probleme hast du in der Kryptowelt nicht. Und da war halt, warum ich das überhaupt erzähle, in dieser Erklärung war so eine Art Schaubild, das halt gesagt hat, naja, was halt das Coole ist an Farcaster, wenn du einen Klienten hast, der auf diese Blockchain drauf zugreift und der ist down, dann gibt's immer noch 20 andere Klienten, die auf diese Blockchain zugreifen. Während wenn Twitter down ist, ist Twitter down. Dann gibt's keine Tweets mehr, dann gibt's keine Likes mehr, dann gibt's keine Retweets mehr, etc. pp. Das Problem ist aber halt, was wir jetzt sehen, so 100% stimmt die Analogie halt auch nicht, weil auch eine Blockchain kann abschmieren und dann sind 14 Klienten gleichzeitig down. So, weißt du, was ich meine?
Genau, das lässt sich darüber lösen. Also, wenn wir davon sprechen, dass eine Blockchain abschmiert, was man in der Regel damit meint, ist, dass die Software, die Leute nutzen, um die Knoten im Netzwerk zu betreiben, also diese Nodes, dass in dieser Software irgendwas nicht stimmt. Das meistens hat es damit zu tun, dass es da irgendwelche Bugs gibt. Und das ist etwas, woran Solana ja auch schon aktiv arbeitet. Also aktuell gibt es nur eine Software, ein Client quasi, der von der Solana Foundation oder Labs, weiß nicht, von einer der Companies aus dem Ökosystem selber quasi erstmal gebaut wurde. Und es gibt aber aktuell dieses Projekt Fire Dancer, was im Herbst live gehen soll, was dann eine zweite, also eine alternative Lösung darstellt. Und es ist quasi viel unwahrscheinlicher, dass beide diese Lösung dann gleichzeitig den gleichen Bug haben. Und du hast quasi somit immer so ein bisschen so ein Backup. Auf Ethereum gibt es 4 große Klienten. Da ist das Problem, dass fast alle nur einen nutzen. Also das ist dann eine andere Diskussion. Quasi, was bringt es dir, wenn du irgendwie 4 unterschiedliche Softwarelösungen hast, wenn irgendwie 80% der Leute eine nutzen. Aber das ist so ein bisschen, genau, das ist so ein bisschen die Thematik. Also du versuchst quasi ein möglichst resilientes System zu bauen, in dem du halt quasi Backup-Lösungen bereitstellst und dafür sorgst, dass im Netzwerk auch die unterschiedlichen Leute, die Knoten betreiben, unterschiedliche Lösungen verwenden, sodass selbst wenn einer von denen mal ausfällt, das Netzwerk aus die Blockchain weiterläuft.
Also Backup ist eigentlich ein ganz cooles Stichwort, weil während du geantwortet hast, warst du bei mir zwischenzeitlich gerade weg. Also entweder hatte ich eine schlechte Internetverbindung oder du hast eine schlechte Internetverbindung. Ich würde es an dieser Stelle einfach mal bei dem Kommentar so stehen lassen und freue mich drauf, die Folge am Samstag selbst nochmal zu hören, um zu wissen, was du mir gerade eigentlich erzählt hast. Gut, also Solana war down. Für dich kein Weltuntergang, würdest du sagen. Was ist sonst noch so passiert? Ich habe zum Beispiel gesehen, auch aus der Solana-Ecke, dass sich gerade die zweite Version des Solana-Telefons höchster Beliebtheit erfreut. Also ich glaube, 60.000 Stück haben sie mittlerweile verkauft, obwohl das Telefon erst in einem Jahr rauskommt. Warum zur Hölle? Hoffen alle, dass es nochmal irgendwie einen krassen Airdrop gibt? Ja. Weil was kann dieses Telefon? Was ist an diesem neuen Telefon so dolle? Oder ist das wirklich nur die Spekulation, dass du es quasi for free bekommst, weil du noch free money dazu bekommst?
Ich glaube letzteres. Also ich glaube, das war jetzt vom Timing ganz geschickt. Also wenn du dich erinnerst, ich meine, das Solana-Phone gab es jetzt, die erste Version gab es relativ lange. Am Anfang haben die nur die wenigsten das gekauft, bis zum Oktober, November, als dann plötzlich irgendwann die Leute gemerkt haben, oh, warte mal, ich kriege hier so einen Bonk-Airdrop mit jedem Handy und irgendwie noch andere Sachen. Und dann haben die Leute plötzlich gesagt, okay, quasi in diesem ersten Solana-Phone ist so ein, auch ein NFT quasi mit dabei. Und dann gab es die Spekulation, dass quasi sehr viele Projekte auf Solana in Zukunft diesen Solana-Phone-Besitzern quasi Sachen airdroppen werden. Und dann wurden die direkt ausverkauft. Und ich glaube, es war dann relativ schlau, kurz darauf diese zweite Generation des Handys zu announcen, weil jetzt natürlich genau der Effekt funktioniert, dass die Leute sich das alle bestellt haben. Warum sie sich bestellt haben, ich denke, wie gesagt, eher so diese Airdrop-Spekulation. Das Outcome ist aber das gleiche. Du wirst halt jetzt irgendwie 60.000 weitere Leute haben oder vielleicht ein paar weniger, wenn sich welche mehrere bestellt haben, die dieses Handy besitzen, und hoffen wir mal, dass da irgendwas Cooles drauf aufgebaut wird in Zukunft, dann hast du schon mal eine ganz gute Userbase. Ich habe es mir jetzt nicht bestellt tatsächlich. Wieder nicht. Mich hat es irgendwie noch nicht überzeugt, und ich glaube, die Airdrops lohnen sich nur wirklich für die erste Generation vom Handy. Das war so mein Gedanke. Aber
Ich verstehe dein Gefühl in der Hinsicht, weil man weiß halt irgendwie, oder ich wüsste, dass wenn ich mir dieses Telefon jetzt kaufen würde, es bei mir nur rumliegen würde. Also ich würde 2 Tage damit rumspielen, um zu gucken, was das Ding alles kann. Aber also, dass ich halt wirklich sage, okay, ich packe das iPhone weg und wechsle als primäres Gerät auf ein anderes. Boah, da muss schon richtig viel. Und ich bin kein Apple-Fanboy in der Hinsicht. Also ich habe relativ viele Apple-Produkte, aber ich ist jetzt so, wenn wirklich einfach grandiose Technologie um die Ecke kommen würde, dann würde ich das schon machen. Aber ansonsten, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass es besser als ein iPhone ist. Und deshalb weiß ich, dass es bei mir nur rumliegen würde. Deshalb, es sei dir verziehen an dieser Stelle, dass du nicht investiert hast. Ansonsten, diese Woche noch Airdrop-Time gewesen, hast ordentlich abgesagt. Eigentlich wiederum müsstest du investieren, weil du wahrscheinlich eine ganze Menge Knete diese Woche gemacht hast.
Ey, das ist richtig. Es gab den Dimension Airdrop. Da haben tatsächlich sehr viele Leute auch bei uns in der Community drüber geschrieben. Ich glaube, den hat der ein oder andere auch bekommen. Von daher, Congrats an alle. Flo leider nicht, ne? Das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen.
Ja, streu Salz in die Wunde, du Arsch.
Wir arbeiten dran, dass das besser wird. Ja, ist ganz cool. Preis hat jetzt auch nochmal angestiegen. Also wir hatten ja immer diskutiert, was so die beste Strategie ist, um Airdrops irgendwie zu handhaben und historisch, also jetzt irgendwie alles, was vor Celestia stattgefunden hat, würde ich mal sagen, war es oftmals so die beste Strategie, in den ersten Tagen nach dem Airdrop zu verkaufen, weil die Tokens dann erstmal nochmal einen Dip gemacht haben. Man kann sie natürlich auch einfach halten, ein Jahr, und dann quasi je nach Airdrop steuerfrei die Gewinne mitnehmen, also quasi mit Steuern einbezogen. Weiß ich nicht, ob dieses Verkaufen immer die beste Strategie war, aber was wir jetzt die letzten 6 Monate gesehen haben, dass sich es teilweise auch einfach gelohnt hat, diesen Airdrop zu halten. Also bei Celestia zum Beispiel, der Token hat, glaube ich, bei $2-3 gestartet und steht jetzt knapp bei 20. Also das hat sich auf jeden Fall gelohnt, das jetzt zu halten. Plus es gibt irgendwie noch absurde Staking Rewards. Plus, wenn du quasi deinen Airdrop gestaked hast, kriegst du jetzt den Dimension Airdrop. Also es ist zwar wieder Crypto at its best. Meine Gedanken zu Dimension, ich glaube, also was ist das überhaupt? Die machen so ein, hatten wir ja schon mal besprochen, so ein Settlement Layer für andere Rollups. Im Testnetz bei denen, und diese Zahl hat mich echt überrascht, sind über 14.000 unterschiedliche Apps oder Roll-Apps, keine Ahnung, die auf jeden Fall bei denen scheinbar launchen möchten. Diese Zahl scheint mir ein bisschen zu hoch. Also ich glaube, dass da einfach Leute das auch gefarmt haben und halt irgendwelche Entwickler haben mal dann eben 100 oder 200 Apps dort quasi registriert haben. Also das scheint mir viel zu hoch, aber die das, was Leute quasi gerade machen, die staken ihre Dimension Tokens, weil sie sagen, okay, jede App, die quasi auf Dimension launchen wird am Ende des Tages, wird die Dimension Token Halter irgendwo entlohnen mit einem weiteren Airdrop. Die Logik leuchtet mir grundsätzlich ein. Ich glaube aber allerdings nicht, dass es irgendwie jetzt Tausende oder Hunderte von Airdrops sind, aber selbst wenn es irgendwie 10, 20, 30 sind, kann sich das schon lohnen, diese Tokens zu staken. Aber wie gesagt, das müsst ihr selber für euch entscheiden. Es ist, glaube ich, auch so ein sehr netter Airdrop. Ein Kommentar noch, weil wir mal darüber gesprochen haben. Ich habe dir ja mal erzählt, meine NFT-Strategie mit Madlets und Pudgies, das Teil der Idee dahinter ist, dass ich mich für Airdrops qualifiziere. Pro Pudgy hat man ungefähr 1300 Dimension Tokens bekommen, die gerade bei $7 sind. Also die Pudgies finanzieren sich von alleine. Auf jeden Fall ganz nett so.
Krass. Also ich habe jetzt eigentlich keine Lust mehr, weiter mit dir zu sprechen, weil ich hier nur so von der Seitenlinie zugucken darf. Aber na gut, so ist es. Worüber ich gerade noch so ein bisschen nachdenken musste, während du gesprochen hast, ist diese Tatsache, dass Entwickler da wahrscheinlich hingekommen sind und 200 Apps registriert haben in der Hoffnung, dass sie da irgendwie einen Airdrop absahen. Und da muss ich so ein bisschen drüber nachdenken, wie das generell, also im Crypto-Space ist es, glaube ich, super, super schwierig, zuverlässige Userzahlen zu bekommen. Klar, das funktioniert schon auf Web2-Anwendungen durch haufenweise Bots nicht, aber das ist halt ein bisschen das Problem, dass wenn halt irgendein großes Krypto-Produkt, und ich frage mich auch, das könnten wir vielleicht sogar mal in einer dezidierten Folge machen, wie du als VC, der du ja irgendwie nebenberuflich auch noch ein bisschen bist, darauf schaust, wenn halt irgendein Startup zu dir kommt und der sagt, pass mal auf, ich habe hier eine Waitlist oder ich habe hier quasi User, 500.000 Leute haben sich für meine App angemeldet, und du denkst dir so, ja, also die Leute spekulieren wahrscheinlich alle nur auf dem Airdrop, aber was davon wird halt wirklich nachhaltig sein? Das ist ja eine ganz, ganz andere Dynamik eigentlich als im Web 2, und ich will nicht wissen, wie aufgebläht das eigentlich ist.
Deshalb bin ich so bullish unter anderem auf Base, also auf die eigene Layer 2 Blockchain von Coinbase, weil die quasi die größte KYC registrierte Userbase haben, wo du wirklich davon ausgehen kannst, dass das echte Personen sind, und das wirst du dann auch irgendwie als App abfragen können. Also ich glaube, dass sich das weiterentwickeln wird. Ich glaube, dass wir in Zukunft viel stärker auch bei Airdrops in KYC involviert sehen werden, denn die Protokolle lernen natürlich auch alle dazu, und wie gesagt, denen bringt das nichts, wenn sich jetzt die gleiche Person mit 10 Wallets registriert. Das hat für das Protokoll nicht einen Mehrwert. Wenn sich quasi die Person grundsätzlich registriert, ist das cool, weil du hast quasi einen neuen User, der testet dein Produkt, der gibt dir vielleicht Feedback, der erzählt vielleicht anderen Leuten davon. Das, also diese grundsätzliche Marketing-Logik hinter Airdrops, die finde ich gut, oder die kann ich nachvollziehen. Ich glaube, es lohnt sich da auch teilweise. Der gleichen Person jetzt mit 10 Wallets quasi das 10-fach auszuschütten, das weiß ich nicht, ob sich das lohnt. Von daher, ja, ich glaube, das wird immer mehr kommen, und du hast auf jeden Fall recht, diese ganzen Zahlen muss man immer so ein bisschen hinterfragen. Auch übrigens Fahrkäste, wir kommen schon wieder auf das Thema, weil du es angesprochen hattest, dass dieses soziale Netzwerk, wo gerade die Userzahlen total durch die Decke gehen, auch da würde ich quasi einen harten Discount auf diese Userzahlen geben. Also ja, da ist gerade, viele Leute probieren das gerade aus und lernen das kennen und spielen damit rum, gerade auch, weil das noch ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Aber die absoluten Zahlen, die würde ich sehr stark hinterfragen, weil auch da ist natürlich immer so ein bisschen show me the incentives, I show you the outcome. Wenn es noch keinen Token gibt und die Leute sagen, vielleicht gibt es irgendwann mal einen Token, dann registriere ich mich halt nicht nur mit einer Wallet, sondern mache halt irgendwie, keine Ahnung, ein paar hundert, wenn ich die Infrastruktur dafür habe.
Fahrkästler ist tatsächlich ein ganz spannendes Thema. Wir hatten auch überlegt, ob wir das in dieser Folge einmal ausführlicher besprechen, weil ich meine, man kriegt es halt gerade, also wenn man so ein bisschen im Crypto-Space unterwegs ist, dann und nicht komplett blind durch die Welt läuft, dann kriegt man mit, dass da gerade irgendwie was abgeht. Wir haben uns tatsächlich ja dagegen entschieden, das in dieser Folge zu machen, weil du und ich jetzt einfach noch zu den Core-Usern gehören. Und wir haben es ja hier schon mal vor über 6 Monaten oder sowas besprochen. Ich glaube, da kann man den ersten Erfahrungsbericht sich einmal abholen. Und ja, ich glaube, wir brauchen einfach noch ein bisschen mehr Zeit, das Ding halt wirklich einmal auf Herz und Nieren, um dann nochmal einen neuen Erkenntniswert zu unserer alten Einschätzung, die bereits 6 Monate alt ist, irgendwie zu liefern. Oder 4 Monate, glaube ich, ist es ja.
Ich gehöre nicht zu den Core-Usern, aber ich habe zu den ersten Usern gehört. Du hast als Teil deines Profils dort, kriegst du so eine ID zugewiesen, die, und ich bin unter den ersten 1000 Usern auf jeden Fall gewesen.
Die werden gerade sogar gehandelt, ne?
Ja, es gibt einen Sekundärmarkt. Ich könnte meine ID jetzt, glaube ich, schon für ein paar tausend Dollar verkaufen, wenn ich wollte.
Ja, aber ich meine, so viel später als du war ich doch auch nicht am Start, oder? Wo sehe ich denn, welche meine ID-Nummer ist?
In deinem Profil. Muss auf dein Profil und dann, glaube ich, unter Settings oder so gehen.
Ah, ja, okay, das muss ich, im Laufe der Folge werde ich wahrscheinlich noch genug Julius-Monologe haben, wo ich ein bisschen nachschauen kann, was meine Nummer ist. Vielleicht kann ich mir ja auch ein kleines Zubrot verdienen. Egal. Also, wie gesagt, Fahrkaster werden wir in einer weiteren Folge nochmal irgendwie ein bisschen dezidierter besprechen. Genauso wie unseren versprochenen Deepin-Deep-Dive, den wir auch mal machen wollten, um zu gucken, was ist eigentlich aus Hivemapper geworden, was ist aus Helium geworden und was gibt es da noch so einfach für Lösungen in dem ganzen Space und da ein bisschen tiefer eintauchen. Für diese Folge hast du dir was anderes überlegt. Ich glaube, es war sogar ein Wunsch aus der Community, oder? Was haben wir diese Woche vor?
Genau, also Krypto, muss man ja dazu sagen, ist sicherlich ein Space, der nicht immer nur durch Fundamentals oder fundamentale Entwicklungen getrieben wird, sondern sehr stark von Narrativen lebt. Jetzt, wie gesagt, aktuell vielleicht Fahrkästler und zum Beispiel, es gibt so einen eigenen Meme-Coin auf Fahrkästler, Degen, der jetzt irgendwie direkt komplett durch die Decke gegangen ist und so weiter. Also das sind ja immer sehr stark narrativ getrieben, haben wir auch in der Vergangenheit schon gesehen. Im Herbst haben wir es gesehen, irgendwie alles rund um Solana plötzlich komplett durch die Decke gegangen und so weiter. Und es wurde sich schon mal gewünscht, dass wir mal so ein bisschen in die Glaskugel gucken und uns Gedanken machen, was denn die Narrative in diesem Cycle sind für die kommenden Monate und dass wir das mal so ein bisschen durchgehen. Witzigerweise habe ich so eine Liste und kann dir mal gleich noch ein paar Sachen vorlesen und dann können wir mal diskutieren, was wir davon halten.
Das finde ich eigentlich eine ganz geile Nummer. Also vielleicht, um da einmal abzugrenzen, ich meine, das soll jetzt keine Predictions-Folge sein, die haben wir Anfang des Jahres gemacht, sondern es geht halt wirklich einfach nur darum, das sind die Dinge, die man im Crypto-Space immer mal wieder hört, was ist da eigentlich dran? Und ich finde geil, dass ich mich ein bisschen, ich darf Richter spielen, ja? Also du liest mir hier ein Narrativ vor und ich hab dann mein Hämmerchen, klopf auf den Tisch und sage abgelehnt oder schuldig oder whatever. Ja.
Finde ich gut. Und wahrscheinlich müssen wir irgendwann einen Cut-off machen, weil diese Liste kann man natürlich ewig weit führen, bis in die letzte Nische rein. Und es gibt dann auch immer neue Sachen, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm haben, die mit Sicherheit kommen werden. Aber ich glaube, es ist mal ein ganz guter Startpunkt. Und genau, also erste Sache, die ich hier aufgeschrieben habe, ist quasi Modular Infrastructure. Ist jetzt ein bisschen, weiß nicht, ob es langweilig ist, aber wir haben es quasi gerade drüber gesprochen mit Dimension. Also diese ganze modulare Blockchain These quasi, dass du unterschiedliche Blockchains hast, die unterschiedliche Aufgaben lösen, die aber alle miteinander kommunizieren können, weil sie idealerweise alle in dieser Kosmoswelt existieren und somit quasi eine flexiblere Art und Weise Entwicklern bieten letztendlich ihren Tech-Stack sich zusammenzustellen. Du musst nicht mehr alles quasi aus einer Schublade nehmen, sondern du kannst dir quasi deinen Rechner selber zusammenbasteln und ob du dann Celestia nimmst oder Eigenlayer DA, also Eigen DA oder sonst was, um deine Daten zu speichern, das kannst du dir dann überlegen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, so totgesagt, wie die ganze Kosmos-Ökosystem gefühlt vor einem Jahr noch war oder vor eineinhalb Jahren, ist das mit dem Launch von Celestia im Herbst einfach komplett aufgeblüht und ist wahrscheinlich so mit der heißeste Narrativ, würde ich fast sagen, aktuell auf jeden Fall. Man sieht das jetzt auch bei der Menschen, die gelauncht sind und jetzt irgendwie auch schon auf einer 7 Milliarden fully diluted Bewertung traden. Das kannst du mir mit Fundamentaldaten nicht erklären. Gleiche gilt für Celestia, haben wir ja letzte Woche hier besprochen. Und ich glaube, das Thema wird nicht weggehen. Also ich glaube, dass das wird weitergehen und da, ist, glaube ich, ein Narrativ, ziemlich heißer Narrativ.
Man muss halt dazu sagen, jetzt gerade, also der Visionary-CEO-Ansatz war das jetzt gerade nicht. Du hast dich jetzt nicht hingestellt und irgendwie, Leute, wir werden die Welt verändern, bla bla bla, sondern es war sehr nüchtern erzählt. Also
soll
komm, für die nächsten Male musst du hier noch ein bisschen, in meinen Augen muss es leuchten, mein Freund, wenn ich das höre. Aber ich gebe dir trotzdem meine Meinung zu diesem Narrativ. Ich finde, also wenn du das halt so plain simple erzählst, dann ergibt es total Sinn für mich, halt zu sagen, okay, lass doch irgendwie nicht eine, weil die eierlegende Wollmilchsau gibt so gut wie nie. Ne? Also ich habe das iPhone zum Beispiel ist als solches auch eine Plattform. Ich kann mir darauf Apps laden und ich kann bestimmte Apps benutzen für bestimmte Sachen, die ich machen möchte. Und Apple hat sich nicht zur Aufgabe gemacht, ein eigenes Social Network zu bauen, ein eigenes Dings zu bauen, sondern ich kann halt kombinieren und mir so mein iPhone customizen, wie ich das gern hätte. Und das ist ja eigentlich auch eine Entwicklung, die erst mit dem Smartphone kam. Also so sage ich jetzt mal komplette Otto-Normalverbraucher-Perspektive oder Metapher, um das ein bisschen zu vergleichen. Also ich glaube, Modularität als solches ergibt Sinn, dass jeder sich auf seine Stärken konzentrieren kann und ich mir dann halt irgendwie was zusammenmischen kann. Ich frage mich aber, wo ist da der Unterschied zu dem, wie wir aktuell schon, also in der Web2-Welt ist das doch gang und gäbe, oder? Ich meine, fast jede Tech-Company hat eine sogenannte API, also im Endeffekt eine Schnittstelle, wo Programme miteinander sprechen. Und klar, ich muss halt für jeden Service zahlen, aber ich kann durchaus sagen, okay, ich kaufe meine Cloud bei Amazon und ich möchte jetzt aber irgendwie ChatGPT in mein Produkt integrieren, dann spreche ich deren API an und ich muss keine künstliche Intelligenz selbst bauen und weiß ich nicht, dann brauche ich noch eine extra Datenbanklösung und da lizenziere ich dann irgendwas von XYZ. Also das ist ja eigentlich schon der Standard in der Web2-Welt, oder?
Ist auch keine, würde ich auch nicht behaupten. Also es ist keine Sache, wo jetzt irgendwie die Krypto-Leute das Rad neu erfinden. Ist einfach eine Entwicklung. Es gibt übrigens sehr interessante Diskussionen zu diesem Thema modular versus integrated. Unter anderem sind da die Leute von Multicoin, haben da ganz gute Meinung zu, wie ich finde. Wo du auch so historische Parallelen ziehen kannst. Wie hat sich das denn in der Web 2 oder in der Internetentwicklung, Early Tech und auch Softwareentwicklung in den letzten 10, 20 Jahren, wie hat sich das denn dort abgespielt von irgendwie dem integrierten Ansatz hin zu vielleicht dem modulareren, vielleicht wieder zurück zu einem integrierten und so weiter. Also das ist überhaupt nichts Neues oder kryptospezifisches, aber es ist quasi eine Weiterentwicklung des Tech-Stacks innerhalb der Kryptowelt, der vollzogen wird. Und genau wie du sagst, also ich glaube, was ich daran am interessantesten finde, für mich wächst das alles so ein bisschen zusammen. Also in der Vergangenheit waren es für mich viel stärker diese isolierten Ökosysteme. Du hast irgendwie so diese Kosmos, du hast irgendwie Ethereum und weiß ich nicht. Und mittlerweile hast du halt irgendwelche Apps, die quasi aus dem Ethereum-Ökosystem entspringen, die aber jetzt mittlerweile ihre Daten irgendwie auf Celestia speichern und was ich was. Und ich glaube, diese Mix and Matches, die werden wir noch viel stärker sehen, sowas wie ein Eclipse, die irgendwie die Solana, quasi Solana Virtual Machine, also den in Anführungszeichen Solana-Computer verwenden, aber trotzdem irgendwie ein Ethereum-Rollup sind. Also ich glaube, das wird, diese Modularität wird dazu führen, dass das quasi stärker zusammenwächst. Und genau, deshalb, ich glaube, das ist zwar aktuell ein sehr heißer Narrativ, der sicherlich schon krass eingepreist ist auch, aber ich glaube, ich glaube nicht, dass das Thema so schnell weggehen wird. Andere Sache, ganze Thema Deepins, und vielleicht müssen wir uns da so ein bisschen was aufsparen für nächste Woche, für unser Update, was wir machen, aber so grundsätzlich das Thema auch Distributed Computing, also das, was wir hier mit Akash und Render, haben wir hier, glaube ich, schon mal im Detail besprochen. Übrigens, das vielleicht als kurzer Einschub, wir haben ja jetzt mehrfach gehört, dass sich Leute wünschen, dass unsere älteren Folgen besser auffindbar oder dass die Themen besser auffindbar gemacht werden. Wir arbeiten da an was, wir überlegen uns da was, wie man besser suchen kann, und wenn man jetzt irgendwie eingibt Distributed Computing oder Akash, dann hoffentlich auch irgendwo die zwei, drei Folgen, wo wir das besprochen haben, dann auch schneller findet, als irgendwie in der Community fragen zu müssen. Das nur als kurzer Einschub. Genau, also Thema Distributed Computing, Deepin, gerade auch im Hintergrund von irgendwie einer sehr hohen Nachfrage nach Grafikkarten, getrieben durch AI, durch die AI-Entwicklung, ist, glaube ich, ein ziemlich interessanter Narrativ. Warum finde ich den interessant? Vielleicht, um es mal so ein bisschen spezifischer zu machen. Zum einen, glaube ich, weil es Real World Demand ist. Wir haben viele dieser Narrative sind kryptointern. Also Celestia befeuert jetzt andere Krypto-Protokolle, die wieder irgendwie an andere Krypto-User. Da könnte man immer noch sagen, okay, das ist dieser Crypto-Circle-Jerk, das hilft aber keinem weiter. Akash und Render hilft quasi Menschen, die mit Krypto überhaupt nichts zu tun haben, irgendwie ihre AI-Modelle zu trainieren oder irgendwelche Zeichentrickfilme zu rendern. Das heißt, du hast da einen sehr guten Connect in die echte Welt mit tatsächlich ein Demand und eine Bereitschaft dafür zu zahlen, was ich sehr interessant finde. Das ist für mich ein starker Beweispunkt, dass diese dezentralen Netzwerke da wirklich einen Mehrwert darstellen. Und das Zweite ist, dass es, glaube ich, Themen sind, die sehr gut nachvollziehbar sind. Wenn wir jetzt über Narrative sprechen und dass Narrative irgendwie Preise treiben, ich glaube, Narrative, die für eine breitere Masse verständlich sind, die dann auch vielleicht neu in den Space reinkommen, sind, glaube ich, grundsätzlich sehr interessant. Und ich glaube, dieses ganze Deepin, ich glaube, das ist, glaube ich, dir, glaube ich, gerade so ein bisschen deine Worte, das hast du, glaube ich, auch schon mal gesagt, ne? Diese Deepin-Geschichten, das ist, glaube ich, sehr gut nachvollziehbar für viele Leute, wo vielleicht andere Themen dann so ein bisschen kryptospezifischer sind, da verlierst du dann wieder wahrscheinlich die meisten.
Man muss halt auch dazu sagen, dass Deepin oder im Speziellen dieses Distributed Computing, von dem du gerade gesprochen hast. Also, dass im Endeffekt durch ein dezentrales Protokoll Leute die Grafikkarten aus ihren Rechnern zur Verfügung stellen können, damit irgendein AI-Entwickler auf dieser Welt seine Modelle darauf trainieren kann und wir ungenutzte Grafikkarten nutzbar machen, plus er halt davon direkt was hat. Das ist halt irgendwie ein total... Es ist auch ein schöner Narrativ einfach. Er ist halt irgendwie so, der eine profitiert, der andere profitiert. Nicht oben einer schöpft alles ab, weil es auch noch super dezentral und es tickt auch noch alle Hypeboxes, weil Krypto fliegt wieder und AI ist sowieso geil. Und Grafikkarten Nvidia läuft ja auch, weißt du? Also dementsprechend, das ist halt einfach so, das kannst du dir nicht besser ausdenken in der Hinsicht. Nichtsdestotrotz habe ich irgendwie meine Zweifel, dass das halt, wir sind da noch sehr, sehr early, glaube ich. Und ich weiß halt nicht, wie viele Leute wirklich, also weil du und ich, wir reden drüber, aber wir würden beide jetzt nicht Akash oder Render Network benutzen, um irgendwie unsere Videos zu rendern. Also die Frage habe ich mir ja zum Beispiel selbst gestellt, dass ich sage, wenn ich jetzt zum Beispiel unseren Podcast schneiden müsste, ich bin halt aktuell noch so trainiert, dass ich mir irgendwie denke, naja, okay, dann gucke ich mal, wie Adobe funktioniert und dann schnibbel ich da ein bisschen mit rum und vielleicht gibt es ja irgendeine Cloud-Lösung, wo ich halt das hochladen kann und dann macht eine AI das, aber ich würde jetzt halt nicht, weißt du.
Aber ich glaube, ehrlicherweise, also da würde ich uns beiden auch einfach die Expertise absprechen, da jetzt tief genug drin. Also wenn du jetzt, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 1000 Grafiker oder Visual Motion Artists, keine Ahnung, wie die sich alle nennen, fragst die irgendwie an so animierten Werbefilmen, Zeichentrickfilmen, keine Ahnung was arbeiten, würde es mich wundern, wenn da nicht schon mal eine gewisse Menge auf jeden Fall von Render gehört hat und nicht mal auch mindestens ein paar das genutzt haben. Also das ist tatsächlich eine interessante Frage und hoffentlich eine, die ich nächste Woche in unserem Deepin-Update ein bisschen genauer beantworten kann. Da bin ich gerade dabei, so ein bisschen Research zu machen. Wer sind denn die Kunden davon? Ne? Also quasi, ist da irgendwie ein Krypto-Bro, der einfach mal das ausprobieren möchte? Oder sind das wirklich quasi auch echte Kunden? Ich habe ja den Talk von dem Render, einer der Render-Gründer auf der Solana Breakpoint-Konferenz gehört und der hat ja so ein paar Beispiele gegeben und das sind halt irgendwie... Ja, die großen Zeichentrickstudios, irgendwelche großen Grafikerstudios, keine Ahnung, die sagen mir jetzt alle nichts, aber das sind irgendwie echte Leute und deshalb weiß ich nicht, da würde ich sagen, ich kann es aber nicht beurteilen, ne? Da stecke ich zu
wenig
drin.
Aber das ist wiederum eigentlich ganz schön an dem Narrativ, dass ich jetzt sage, eigentlich kannst du es recht schnell verifizieren oder zumindest falsifizieren. Also du kannst halt losgehen und kannst halt wirklich einfach mal mit 10 Leuten aus der Industrie sprechen. Also vielleicht jetzt nicht du, aber wenn man jetzt da wirklich extremes Interesse hätte, da auch viel Knete reinzustecken, dann such dir halt 10 Leute, die mit so einem Kram arbeiten und dir auch sagen, wo die Probleme sind. Weil ich glaube, die sehen wir im Zweifel nicht. Das klingt alles total toll auf dem Reißbrett. Ob das praktisch alles so gut funktioniert und wirklich Painpoints der Leute nimmt, die da ihr täglich Brot mit verdienen, we will see. Und das ist so der einzige Punkt, warum ich da noch nicht so super hyped drauf bin oder nicht komplett sold bin. Ja.
Finde ich aber ein interessantes interessanten Punkt, den du machst, was mich so ein bisschen zu einem weiteren Narrativ bringt, das ist das ganze Thema die Intersection von Crypto und AI. Dann, was du ja gerade gesagt hast, ist so ein bisschen dieses, hey, Distributed Compute, also Deep Netzwerke, also wenn wir es jetzt aus einer Investmentperspektive sehen, ne? Eigentlich sollten diese Netzwerke wirklich dann und die Tokens krass performen, wenn das wirklich irgendwie, keine Ahnung, wenn hier unsere Videos mit Render geschnitten, gerendert werden, keine Ahnung, ob das überhaupt Sinn macht, diese Aussage, aber, oder wenn, wenn irgendwie hier an der Uni die Leute ihre AI-Modelle über Akash trainieren. Da würde ich dir hart widersprechen, weil ich glaube, das ist quasi dann die wirkliche Usage von den Sachen. Das ist aber komplett losgelöst von Narrativ. Also Narrativ ist, glaube ich, etwas, was sehr früh kommt, was sehr, sehr, sehr früh viel Erwartungsgeschichten sind. Und das hat noch sehr wenig damit zu tun, dass diese Sachen wirklich einen Mehrwert bieten.
Also ich war jetzt auch nicht der Meinung, dass ich irgendwie sage, stell dich ins Foyer der Uni und frag 10 Leute, ob sie das kennen und damit arbeiten. Also klar, so funktioniert es nicht. Aber wenn man halt, also hier kannst du trotzdem recht gut mit Leuten, die einfach Ahnung von solchen Dingen haben, denen das mal zeigen, die vielleicht noch nie was davon gehört haben und sagen, probier das mal bitte für mich aus und sag mir, ob das deine tägliche Arbeit erleichtert oder was muss da bis dahin passieren, dass du sagst, boah geil, jetzt ist es wirklich besser als bestehende Lösungen. Das meine ich eher damit.
Genau,
also so eine Art Fokusgruppe.
Ja, genau, aber trotzdem, aber das ist ja genau mein Punkt. Ich würde sagen, wenn du heute mit diesen ganzen Crypto-XAI, gibt es ja schon ein paar Sachen, zu AI-Researchern hingehst und sagst, kannst du dir vorstellen, dein Modell mal über so ein dezentrales Netzwerk von AI-Node zu hosten, würden wahrscheinlich die meisten sagen, auf gar keinen Fall, macht überhaupt keinen Sinn für mich heute, das ist noch nicht skalierbar. Aber der Narrativ fliegt wie verrückt gerade. Also die Tokens gehen alle komplett durch die Decke in den letzten Monaten. Das ist ja das, was ich sage. Es gibt quasi eine starke Entkopplung zwischen, das ist wirklich eine Technologie, die einsetzbar ist. Nicht nur, dass das jeder kennt, sondern das ist keine Vaporware, sondern das ist wirklich einsetzbar und dem Narrativ. Und das ist auch so ein bisschen, ich habe doch diese Woche einen ganz interessanten Tweet-Thread in unsere Gruppe gepostet, wo jemand so ein bisschen seine These aufgestellt hat und gesagt hat, und das ist eigentlich eine sehr ernüchternde These, wo jemand gesagt hat, hey, ich glaube, das wird ein Cycle sein, wo wir wieder nicht irgendwie starke Investments oder starke Flows in Themen sehen, die heute irgendwo sinnvolle Adoption haben oder die Leute irgendwie in ihrem Alltag nutzen, sondern wir werden halt wieder, die Leute werden halt wieder irgendwie die irgendwas, was cool klingt oder was vielleicht irgendwie auch gar keinen Sinn macht, Meme-Coins und sonst was, werden das irgendwie chasen und da ihr Geld machen. Und dem würde ich schon auch zu einem gewissen Grad zustimmen, weil ich glaube, die Leute wollen auch einfach diese Returns, und wenn dir einer erzählt, hey, Krypto und AI und das klingt irgendwie cool und das kannst du ja machen und das Ding verzehnfacht sich, dann fragt keiner danach, wird das denn irgendwie heute schon angewandt? Also ich will nur sagen, es gibt für mich, deshalb sprechen wir heute über Narratives, für mich gibt es eine starke Unterscheidung zwischen Narrative, irgendwie ist visionär, kann den Preis treiben, ist irgendwie eine Idee, und Meaningful Adoption, Blockchain-Technologie wird irgendwo eingesetzt und liefert wirklich einen Mehrwert. Ist manchmal schwierig, diesen Spagat zu machen, aber das sind für mich irgendwie zwei unterschiedliche Themen.
Okay, dann hatte ich das ein bisschen falsch verstanden, weil ich auch gedacht habe, okay, wir also manchmal kannst du ja so ein Narrativ auch relativ schnell entkräften, indem du halt einfach sagst, ist das nach unseren gegebenen technischen Standards, die wir heutzutage haben, überhaupt möglich oder denkbar, dass wir das in 5 Jahren hinbekommen werden, zum Beispiel. Und mit der Brille bin ich jetzt ein bisschen rangegangen, dass ich halt auch, also ich verstehe deinen Punkt. Also
genau. Und wenn wir da mal bei dem Beispiel bleiben, also ja, klar, ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen. Das macht für mich, also ich hatte jetzt schon diesen Switch zu diesem Thema Krypto und AI, diese Intersection gemacht. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir in Zukunft, also es gibt ganz viele Anwendungsfälle, ein paar Sachen, die mir einfallen. Das eine ist so diese autonome Agenten, die irgendwie Sachen erledigen, die miteinander kommunizieren müssen, die miteinander irgendwie Payments austauschen müssen, dass da eine Blockchain irgendwie eine sinnvolle Infrastruktur ist, Haken dran. Ist das heute jetzt schon irgendwie auf einem Level, wo das sinnvoll angewendet, wirklich quasi on scale angewendet werden kann? Mit Sicherheit noch nicht. Und weiteres Thema ist diese Geschichte, dass du quasi in Zukunft diese AI-Modelle immer kleiner werden und du letztendlich, um wirklich sicher zu gehen, dass dein AI-Modell dir keinen biased Output liefert, willst du eigentlich ein self-hosted Model bei dir auf deinem Handy oder sonst wo laufen lassen, beziehungsweise du willst irgendwo einen Model vielleicht aus einem dezentralen Netzwerk konsumieren oder Outputs von diesem Modell konsumieren, wo du weißt, dass derjenige, der das Modell betreibt, daran gemessen wird, quasi mit kryptografischen, mit Rewards, mit Token Rewards, wie gut die Outputs sind, die er liefert und so weiter. Also da gibt es ja super viele Ideen. Vieles davon finde ich unglaublich spannend. Es ist teilweise noch sehr visionär, aber schau dir so einen BitTensor an. Also das, keine Ahnung, hat jetzt irgendwie ein 5x die letzten dreiviertel Jahr gemacht und tradet auf einer paar Milliarden Bewertung. Das ist genau das, was ich meine. Das ist Narrativ. Und jetzt die Frage, kann der Narrativ noch weiter fliegen oder wird jetzt schon demnächst irgendwie die Frage gestellt, hey, wo sind denn die wirklichen Anwendungsfälle? Zeig mir mal, wie viel Nutzer du da drauf hast und so weiter. Ich würde für mich bei dem Thema Krypto und AI würde ich sagen, ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr starker Narrativ ist, weil ich glaube, gerade je mächtiger diese AI-Geschichten werden, desto mehr, glaube ich, wird der Ruf, der Schrei danach kommen, dass du die irgendwo kontrollieren kannst oder dass die nicht, sag ich mal, nur auf den Servern von den großen Tech-Companies laufen, sondern dass das halt auch in einem irgendwie dezentraleren Netzwerk gehostet wird. Und deshalb kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen und ja, bin ich relativ bullisch drauf.
Okay, also wenn ich jetzt aus der reinen Narrativbrille mal drauf schaue, dann ist ja trotzdem das Ding, dass sehr viele Menschen einfach oder die meisten Menschen einfach von Narrativen auch schnell gelangweilt werden. Also wir brauchen halt einfach alle 2-3 Jahre irgendeine neue Sau, die wir durchs Dorf treiben können. Und ich meine, so ist es selbst im Internet irgendwie passiert, wo das kam Anfang der 90er, so das kommerzielle Internet kam so Anfang der 90er auf mit Amazon, mit eBay, mit whatever, vielleicht Mitte der 90er eher. Dann kam irgendwie 2000 die große Bubble, alles ist geplatzt und die Leute haben gedacht, boah, Internet ist eine hohle Nummer. Ja, ich kann zwar Chatnachrichten austauschen, aber richtig Geld lässt sich da nicht verdienen. Die Leute sind weitergezogen. Irgendwann ist es dann halt ne, so Circle of Innovation auch, den es da halt gibt. Und ich könnte mir halt vorstellen, dass diese AI-Welle brutal gerade schon geritten wurde. Also seitdem ChatGPT eigentlich rausgekommen ist, waren die Leute halt super hyped. Aber ich muss halt dazu sagen, dass auch vorher war das Thema ja schon sehr hochgekocht. Also auch bevor ChatGPT auf den Markt kam, haben schon viele Leute über KI gesprochen. Es gab viele populärwissenschaftliche Bücher dazu etc. pp. Und ich glaube ehrlicherweise, dass diese Welle einmal brechen kann. Also KI ist here to stay, ne? Nicht falsch verstehen. Also ich glaube ganz sicher, dass dieser Hype-Train, der wird auch noch 1000-mal aufflammen etc. pp. Diese Narrative werden neu hochkochen und so weiter. Aber irgendwann wird es vielleicht eine Art Sättigungs... Aktuell finden wir noch heraus, was ich mit diesen ganzen Tools machen kann. ChatGPT kommt mit alle 5 Sekunden mit einem neuen Modell raus. Dann gibt's irgendwie hier noch irgendwie... Jetzt kannst du auf einmal dann PDFs auch sofort lesen, was vorher nur kleine Hacky-Tools konnten und so weiter und so fort. Und irgendwann haben wir so viele Innovationen gesehen, dass uns das einfach nicht mehr schockt. Ja. Und dann, glaube ich, wird der Narrativ teilweise abflachen, glaube ich.
Und mein Gegenargument dazu ist, also ich weiß, was du meinst, und ich würde dem auch zustimmen, dass das, und ich glaube, wir sind schon an dem Punkt, also ich glaube, dieser Hype um ChatGPT, den wir irgendwie vor einem Jahr gesehen haben, der ist ja schon abgeflacht. Aber warum ich glaube, dass das quasi als Invest-Narrativ trotzdem bestehen wird, ist, dass du bisher daran nicht investieren konntest. Also was konntest du machen? Du konntest Nvidia kaufen, okay, du konntest vielleicht irgendwie ein bisschen Microsoft kaufen, aber außer Nvidia hat ja keiner irgendwie in dem AI-Game wirklich Geld gemacht die letzten 12, 24 Monate. Jetzt kommt so ein Token um die Ecke, der sagt, hier guck mal, Krypto-AI und irgendwie spekulativ, du kannst hier rein investieren. Ich meine, wir haben es jetzt schon gesehen, also es ist jetzt auch nicht so, dass ich da irgendwas vorhersage. Man hat es schon in den Kursen teilweise gesehen, aber die sind komplett durch die Decke gegangen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Investment-Narrativ auch außerhalb, weil bisher die Leute, die jetzt bisher im Markt waren, das waren ja eigentlich nur so die Crypto-Natives. So, das ist ja jetzt, wir sind noch nicht in diesem Bullmarkt, wo irgendwie Freunde dir schreiben, hey, Krypto, cool, probiere ich gerade mal aus. So, ich glaube, da sind wir ja noch nicht. Aber ich glaube, dieses AI-Thema ist eins, was auch diese Leute, die da neu in den Markt reinkommen, gut abholen wird.
Ja, also ich glaube trotzdem, dass wir...
Beides gute Argumente.
Ja, also ich meine, wie gesagt, ich verstehe deinen Punkt und ich sehe auch, dass halt dieses, es öffnet sich und jetzt kann man irgendwie mehr da rein investieren und so eine Geschichten. Ich glaube übrigens, dass es rein investieren immer falsch ist, wenn wir das beide sagen, aber das bleibt jetzt an dieser Stelle einfach mal so stehen. Nichtsdestotrotz glaube ich halt trotzdem, dass wir auf dieser Welle, auf diesem Hype-Graph schon recht weit fortgeschritten sind und ich weiß auch nicht, wie lange das investmenttechnisch noch anhält. So, das Schlusswort zu diesem Thema. Erzähl, was haben wir noch für Narrative?
Ich schaue gerade was, ich überspringe so ein paar Sachen. Ne? Eine Sache, die ich hier aber drauf habe, ist das Thema Bitcoin Layer 2s, also Bitcoin Skalierungsgeschichten.
Ich dachte, du kommst jetzt erstmal mit dem Halving um die Ecke. So dieses Jahr Halving. Ach so. Und jetzt müsste ja...
Ja, können wir da vielleicht auch mit verarzten. genau, also ich glaube, also da muss ich, glaube ich, so ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, da stecke ich teilweise technisch tief genug drin, um zu beurteilen, ob Bitcoin Layer 2s überhaupt wirklich Sinn machen. Und Layer 2 ist ja auch so ein Begriff, der irgendwie einfach mal hingeworfen wird. Es gibt ja nicht eine Definition, oder es gibt wahrscheinlich schon eine Definition davon, aber die Leute nutzen das sehr inflationär. Also was das technisch genau bedeutet, quasi was sind die Interaktionen zwischen diesem Layer 2, nenne ich jetzt mal in Anführungszeichen, und der Bitcoin-Blockchain. Also die sind wahrscheinlich unterschiedlich bei unterschiedlichen technischen Ansätzen, aber wir können jetzt trotzdem alle mal über einen Kamm scheren und irgendwie alle mal Layer 2s nennen. Ich glaube, also man sieht jetzt schon, dass da extrem viele launchen. Ich glaube, ich habe mal letztens eine Liste gesehen von irgendwie über 10 unterschiedlichen Bitcoin-Layer 2s, die gerade launchen oder an denen gebaut wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein großer Hype wird, zusammen auch mit dem Thema, das glaube ich nochmal separater Narrativ, den ich hatte, aber auch zusammen mit dem Thema Bitcoin DeFi. Es gibt zum Beispiel so Sachen wie, ich glaube, das Babylon-Protokoll heißen die so eine Art Restaking für Bitcoin letztendlich bauen. Das heißt, dass du auch, weil du musst ja sagen, also Bitcoin ist heute das wertvollste Netzwerk und der wertvollste Kryptoasset, aber auch der Asset, der am wenigsten genutzt wird. Also die liegen einfach alle rum. Ne? Die Leute können es nicht staken, weil es ein Proof-of-Work-Netzwerk ist. Die Leute können es nicht restaken, noch nicht. Die Leute können damit irgendwie nicht viel in der DeFi-Welt machen, außer sie bridgen es in Form von Wrapped-Bitcoin irgendwie auf Ethereum oder auf andere Blockchains rüber. Wollen aber viele nicht, weil es natürlich auch gewisse Sicherheitsaspekte oder Risiken mit sich bringt. Und ich glaube deshalb, wenn du diese Möglichkeiten nativ auf Bitcoin oder auf einer Bitcoin-kompatiblen DeFi und Layer-2-Lösung baust, könnte ich mir vorstellen, dass das eine gewisse Nachfrage bekommen wird. Es wird sicherlich viele Leute geben, die sagen, nee, fasse ich nicht an, weil ich halte Bitcoins für mich irgendwie mein digitales Gold, das soll irgendwie auch nichts können, das soll einfach nur irgendwie die Jahre, Jahrzehnte überdauern und die Nachfrage wird danach steigen und ich brauche keine irgendwie 2-3% Zinsen drauf im Jahr. Aber ich glaube, es wird auch viele geben, die damit rumspielen wollen und die am Ende des Tages sagen, hey, gib mir die Möglichkeit, irgendwie Zinsen auf meinen Bitcoin zu verdienen, I'll take it.
Also ich muss ja mal sagen, wenn du die Schwankungen von Bitcoin anguckst, dann ist wahrscheinlich jeder Zins dagegen ein Witz, weil du halt sagst, wenn du einen guten Cycle hast, machst du 30.000 auf ein Bitcoin, also machst 100% Rendite, scheiß doch auf die 2% Zinsen, die du da noch einsackst. Also ich weiß nicht, ich muss sagen, so was Innovation angeht, und da habe ich einfach narrativtechnisch eine andere Meinung. Ich bin in diesem Podcast gestartet, oder anderes Empfinden, wichtig, das ist nicht meine Meinung, weil ich würde es gerne ändern, wenn ich es könnte. Aber wir sind in diesem Podcast gestartet und ich kannte vorher halt so ein bisschen die Idee von Blockchain, Bitcoin. Und für mich war zu dem Zeitpunkt, wo wir losgelegt haben, auch eigentlich Krypto nur Bitcoin. So nach dem Motto. Und dann hast du mir mal erzählt, du pass mal auf, Ethereum zum Beispiel, das kann hier noch ein, zwei Sachen mehr. Und dann kannst du hier das mal angucken und das ist spannend. Und dann habe ich irgendwann verstanden, ah ja, okay, cool, da steckt ja doch ein bisschen mehr hinter. Dann kamen so Sachen wie Solana dazu etc. pp. Und irgendwie haben wir Bitcoin immer links liegen gelassen, weil das war halt das digitale Gold. Den Use Case habe ich irgendwie nie so richtig gepeilt, weil da haben wir auch so leicht unterschiedliche Meinungen zu. Und dementsprechend habe ich das immer so links liegen gelassen. Ich bewundere Bitcoin für die Brand, die es halt hat. Dass halt die Leute kennen es einfach und das wird halt gerade auch Trust schaffen etc. pp. Und es ist ja auch total groß. Stell dir vor, also guck dir an, wie die Ordinals rauskamen, also die NFTs auf Bitcoin und zack, boom, die ganze Welt hat drüber gesprochen gefühlt. Und es sind auch mit die größten NFT-Kollektionen, die da draußen so rumgeistern, mal eben aus dem Stand, obwohl es gar nicht so einfach zugänglich am Anfang war. Und trotzdem juckt's mich nicht die Bohne. Also, weißt du? Und jetzt erzählt sie mir irgendwas von L2, wo ich mir auch so denke, ja, ist cool. Wird wahrscheinlich dadurch, dass halt Bitcoin am meisten Mainstream ist, wird's halt alleine irgendwie ein wichtiger Narrativ sein. Juckt es mich so als, ne, irgendwie nicht. Ob Taylor Swift jetzt ein neues Album rausbringt oder nicht, ist mir auch scheißegal. Und ist auch riesig. Und wahrscheinlich haben wir nicht so viele Taylor Swift-Fans oder unseren Hörern, aber so ist es ein bisschen für mich. Weißt du, es ist groß, aber
Es tangiert dich nicht.
Ja.
Du musst dir ein bisschen mehr Bitcoin kaufen. Vielleicht tangiert es dich dann mehr. lass uns weitergehen. Ich habe Meme-Coins auf der Liste stehen. Als eigene Narrativ.
Bitte? Das du hast zwar das Halving gerade auch nicht mit abgefrühstückt, aber das ist okay. Dann machen wir Meme-Coins.
Genau. Geht auch so ein bisschen wieder zurück auf diese These, von der ich vorhin gesprochen habe, wo da jemand das so ein bisschen als finanziellen Nihilismus, glaube ich, bezeichnet hat, die ich bei uns in der Gruppe geteilt hat. Und das ist tatsächlich was ich aber auch wahrnehme, oder was heißt wahrnehmen, aber wo ich mir auch mal schon länger zu Gedanken gemacht habe. Und das hat angefangen mit dem Crypto-Meme-Coin-Cycle 2021, das hat angefangen mit der ganzen hier GameStop-Spekulation und so weiter. Ich glaube, dass wir gerade bei jüngeren Leuten schon stark dieses irgendwie, keine Ahnung, ich will es halt irgendwie, I wanna make it, ich will jetzt hier irgendwie einen 1000x machen oder weiß ich nicht, ich will irgendwie einen hohen Return. Also es gibt sehr wenig Leute, die an so Sachen rangehen und sagen, ich möchte jetzt hier irgendwie ein solides Investment machen. Also ich glaube, für viele ist das irgendwie ganz oder gar nicht. Und dieses Mindset wird oder kann gut dazu führen, dass natürlich die spekulativsten Assets, was wahrscheinlich irgendwie Meme-Coins sind, vielleicht noch ein paar NFT-Sachen, dass die davon dann auch profitieren oder mehr Zuflüsse sehen werden. Genau, das ist natürlich überhaupt keine gute Anlagestrategie im Zweifel. Also die beste Anlagestrategie ist da wahrscheinlich irgendwo den MSCI World Compounden und fertig. Beziehungsweise außerhalb der Kryptowelt, innerhalb der Kryptowelt ist es dann wahrscheinlich, die Sachen zu machen, die man versteht und vielleicht vor allem sich dann auf größere Sachen zu konzentrieren. Aber ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass der Meme-Coin-Cycle, den wir 2021 mit Dogecoin und Shiba Inu gesehen haben, dass der ein Witz dagegen ist, was wir im nächsten Cycle, in den nächsten Jahren sehen werden.
Ja, also glaube ich auch. Und ich glaube, wenn man Meme-Coins generell mal so als Symbolbild dafür nimmt, dass Krypto eine Sache besonders gut kann und das ist halt dieses Spaß haben, Narrativ, Story, Unterhaltung einfach auch. Also ich meine, das muss man ja auch einfach sagen, dass man es geschafft hat, irgendwie eine finanzielle Revolution, nenne ich sie jetzt mal in Anführungszeichen, mit der Blockchain, die dann halt kam, nicht einfach nur irgendwann festgestellt hat, ja, hier dieser es verändert alles Narrativ, der geht den Leuten irgendwann auf den Keks. Also gab es einfach ein paar YOLO-Leute, die es halt auch ein bisschen witzig gemacht haben. Und das ist halt irgendwie auch schön. Nur glaube ich, muss Krypto irgendwann da auch rauswachsen. Also du wirst halt einfach, wir haben es jetzt geschafft irgendwie mit Bitcoin, was hast du gesagt, das ist 13. größte Asset, 14. größte, 12. größte Asset der Welt, I don't know.
Ich glaube mittlerweile schon in den Top 10. Warte mal, es gibt auch so eine coole Website, die heißt doch irgendwas, nicht Coin Market Cap, sondern ich glaube Company Market Cap oder sowas.
Okay, du guckst nach, während ich weiter erzähle. Und ich denke mir halt so, okay, man hat das jetzt da relativ weit gebracht mit diesen YOLO-Tradern. Und das waren ja nicht alles YOLO-Trader, also ein paar Trader, ein paar Leute haben das ja wirklich sehr sophisticated betrieben. Nichtsdestotrotz glaube ich, wenn du halt wirklich, wirklich Mainstream werden willst, dann brauchst du weiter diese Wildwest-Ecken im Krypto, aber du musst vor allem auch irgendwie erwachsen werden. Was schade und wahrscheinlich auch ein bisschen langweilig ist. Gleichzeitig aber auch wahrscheinlich viele Leute vom finanziellen Ruin bewahrt.
Ja, also die Bitcoins auf Platz 10 vor Berkshire Hathaway, hinter Facebook, also hinter Meta. Lustiges Sandwich. Und die Website, die ich meinte, heißt Companies Market Cap. Naja. Ja, also ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass die Spekulation immer nur absurder wird. Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen etwas, wo ich mich festlegen würde. Ist aber trotzdem ein Narrativ, den ich zum Beispiel super schwierig zu traden finde. Also wenn du mir jetzt sagst, okay, irgendwie, ich glaube irgendwie an Bitcoin-DeFi oder meinetwegen, ich glaube an Bitcoin-NFTs, dann ist das relativ klar heute. Dann kannst du irgendwie auf Magic Eden gehen, kannst dir schauen, was sind die größten Ordinals-Kollektionen, kannst dir mal gucken, okay, auf was für einen Preis traden die heute, kannst dann vielleicht irgendwie sagen, okay, auf was haben denn die größten NFT-Kollektionen auf Ethereum, auf einem Ethereum-Netzwerk getradet im letzten Cycle oder im jetzigen, und dann kannst du halt da irgendwie ein Premium draufschlagen, weil im Zweifel sollten irgendwie die teuerste Bitcoin-Kollektion dann vielleicht auch mehr wert sein als die teuerste Ethereum-Kollektion, einfach weil der Wealth-Effekt dort ein größerer ist. Und dann kannst du dir so deine These da zurechtlegen, weil Meme-Coin ist halt echt schwierig, also das ist auch etwas, wo ich ja auch, glaube ich, auch schon oft gesagt habe, unsere Community, wo man echt einfach vorsichtig sein muss, wo meine Herangehensweise dann ist, ich nur die Sachen, die ich auch wirklich lustig finde, schaue ich mir an, und die Sachen, die einfach nur sich jetzt irgendwie Dogecoin 5.0 nennen, das finde ich halt nicht lustig und kann trotzdem
aber das ist irgendwie halt, ein großes Aber Meme glaubst werden. Du nicht, dass es irgendwann, und ich habe da keine Meinung zu, sondern einfach Frage, glaubst du nicht, dass irgendwann auch so eine Sättigung einsetzt? Also ich meine, wir haben doch jetzt fast alles unter der Sonne gesehen in Sachen Meme-Coins, also klar, irgendjemand wird immer noch einen draufsetzen, naja, aber
ja. Also, jein, ich glaube, wir haben eine Sättigung gesehen an irgendeiner random Kacke, die nicht lustig ist, sondern einfach nur irgendwelche Kopien sind, wo Leute versuchen, irgendwie schnelles Geld zu machen. neue Memes. Also keine Ahnung, jetzt im Dezember gab es diesen Hund mit Hut. Finde ich echt, finde ich witzig und es ist halt super memeable. Und also ne, ich hätte, also was, das ist ein neues Meme, finde ich witzig. Aber es gab auch davor schon genug Memes. Aber ich glaube, es wird immer Platz für neue Sachen geben, die irgendwie absurd, lustig und irgendwo Internet-native sind. Also da bin ich, da mache ich mir keine Sorgen, dass da neue Sachen den Leuten einfallen, die auch dann angenommen werden. Aber gibt es eine grundsätzliche Sättigung an irgendwie zu viel Shitcoins? Ja, 100%, aber die gibt es schon ganz, ganz lange. Also das ist kein neues Phänomen. Lass uns mal weiterspringen. Ich habe hier das ganze Thema Liquid Staking, Liquid Restaking auf meiner Liste. Wer gerade nur Fragezeichen im Kopf hat, ich habe bei uns in der Community diese Woche zwei Blogposts zu diesem Thema geteilt, die, wie ich finde, vor allem das ganze Thema Liquid Restaking nochmal sehr schön erklären und da so ein bisschen auch aufzeigen, wo das hinführen kann. Kurz gesagt, ich glaube, Eigenlayer ist ein Projekt oder ein Protokoll, was auf Ethereum jetzt launcht, was eben dieses Restaking ermöglicht. Ich glaube, das wird größer, als wir es uns jetzt gerade ausmalen. Ich glaube, das wird riesig groß. Also nicht
warum
nur Eigenlayer selber.
Also erklär mal in drei Sätzen, warum?
Weil es den Leuten die Möglichkeit gibt, absurde Spekulationen rund um dieses ganze Restaking-Ökosystem letztendlich zu machen. Also du hast irgendwie Eigenlayer selber, das ermöglicht irgendwie Protokollen nicht mehr ihre eigenen Validator-Sets aufzubauen, sondern halt auf die Ethereum-Validator letztendlich zurückzugreifen. Okay, das macht ja erstmal Sinn. Hat zwar ein paar Risikoimplikationen, aber okay. Für die Ethereum-Staker ist cool, die kriegen irgendwie zusätzliche Yield. So, jetzt kannst du dir aber vorstellen, dass diese ganzen Protokolle, die darauf launchen, alle natürlich die Ethereum-Staker für sich gewinnen möchten. So, das wird letztendlich darauf hinauslaufen, dass die sich überbieten werden mit Incentives und ja, Leute werden das gehebelt farmen. Also kannst du dir vorstellen, so ein bisschen wie, erinnere dich mal zurück, so der Preiskampf zwischen irgendwie den Lieferdiensten der Vergangenheit, wo du irgendwie, keine Ahnung, 50 Euro Gorillas-Gutscheine geschenkt bekommst. Also, weißt du, so, wo du auch gesagt hast, so, das kann doch nicht funktionieren. Die schmeißen ja Geld raus. Sowas ähnliches wirst du, glaube ich, bei diesen Protokollen, die über Eigenlayer Restaking betreiben. Das sind diese sogenannten AVSs, Additional Validated Services, glaube ich. Dafür steht AVS. Die werden das auch machen, weil die werden alle ETH-Staker für sich gewinnen wollen. Und der einfachste Weg, das zu machen, ist über diese Liquid Restaking-Protokolle zu gehen, die gerade dabei sind, sehr, sehr viel ETH-Volumen unter ihrem Dach quasi zu sammeln. Und das wird, glaube ich, sehr, sehr verrückt werden. Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass das auch ein böses Ende hat, dass da irgendwie auf jeden Fall mal zu viel Leverage ins System reinkommt. Aber normalerweise, wenn du dir so auch so Financial Bubbles anschaust, hat ja oft viel mit Kredit und mit Leverage im System zu tun, ne? Und irgendwann wird der quasi, ist der nicht mehr nachhaltig und dann explodiert das Ganze. Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist der einfachste Weg, wie ich mir vorstellen kann, wie viel zu viel Leverage in den Kryptomarkt reinkommt? Restaking. Ganz, ganz klar.
Das klingt nach einer sehr gefährlichen, aber auch sehr spannenden Lösung. Wie fange ich, also ist das was für mich? Werde ich davon profitieren? Bin ich da mittlerweile late to the party? Sind da eigentlich alle Chips schon gefallen?
Du kannst ja jetzt schon brutal davon profitieren. Ich hatte dir mal vor 2 Wochen hier erzählt, dass es diese Plattform gibt, Pendle, ja. Genau, die es dir quasi ermöglicht, entweder davon zu profitieren, dass du andere Leute dass andere Leute auf diesen Eigenlayer, auf diese Eigenlayer-Restaking-Geschichte spekulieren und du damit einen ziemlich hohen Zinssatz auf deine ETH zum Beispiel bekommst. Also ich habe mir da 45% APY auf meine ETH auf eine sehr, sehr kurze oder relativ kurze Maturity geholt. Mega. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch dieses ganze Eigenlayer-Ding zu Tode farmen. Auch das machen ganz, ganz viele Leute gerade. Und auf all den unterschiedlichen Protokollen irgendwie deine ETH staken, dann wirst du da wieder Tokens von diesen Protokollen bekommen. Die kannst du wahrscheinlich wieder staken. Also ist das sinnvoll alles? Wahrscheinlich nur zum gewissen Grade. Werden wir 10 Restaking-Protokolle brauchen? Nee, glaube ich auch nicht. Ist irgendwie... Macht für mich wenig Sinn im Liquid-Staking-Bereich.
Wo fange ich da an? Also gib mir mal so ein Explainer-Piece. Wo, was kann ich
schau doch bei uns in die Gruppe. Ja, ach, diese zwei, nein, ja, wirklich, also mein Ernst, diese zwei Blogposts, die ich da reingeschrieben habe, das ist so dieses, das ist so 101 Restaking. Also da brauchst, okay, du, brauchst du jetzt eine Viertelstunde.
Okay, er hat mich überzeugt, ich werde es lesen. Ist ja okay.
Viertelstunde, liest die beiden Artikel und dann hast du, glaube ich, einen sehr guten, sehr gute Idee, wo du vielleicht da anfangen kannst.
Okay, dann heißt dieser Podcast ab nächster Woche nur noch alles Restacking, nichts muss oder so. Das wird toll. Mach weiter mit dem nächsten Narrativ.
Nächster Narrativ.
Ich fange schon mal an zu lesen.
Gut, ich habe Gaming natürlich aufgeschrieben. Ist vielleicht fast schon zu breit gefasst, weil es wahrscheinlich innerhalb von Gaming nochmal viele Sub-Narratives gibt. Das ist einfach ein Thema, wo ich jetzt nicht ganz so tief drin stecke, wo ich deshalb vielleicht die einzelnen Sub-Narratives nicht so gut sehe. Aber ich, ja, das war auch eine meiner Predictions, dass irgendwie so ein Immutable X in die Top 10 der Coins reinkommt. Ich glaube, Gaming wird sehr, sehr groß werden. Ich glaube, wir werden ganz krasse Gewinner sehen, ähnlich wie im letzten Cycle, wo so ein Axie Infinity ja wirklich sehr, sehr groß geworden ist. Ich tue mir schwer vorherzusagen, wie welches Game das jetzt sein wird. Da, wie gesagt, es gibt so viele und da stecke ich einfach nicht im Detail drin. Aber das wird absurd. Das wird so ein bisschen, und da sind wir auch wieder bei dem Punkt, den ich vorhin gemacht habe, mit Narratives, haben eigentlich wenig mit irgendwie Fundamentaldaten zu tun. Kannst du dich daran erinnern? Es war lustigerweise 2021 zu dem Zeitpunkt, wo Mark Zuckerberg Facebook in Meta umbenannt hat.
Ja.
War mitten im Crypto-Bull-Markt, sind diese ganzen Metaverse-Geschichten, The Sandbox und wie sie alle heißen, komplett durch die Decke gegangen. Also absurd. Und also die Tokens, aber auch die NFTs, also die Ländereien, die du in diesen Virtual Worlds besitzen konntest. Also hast du da mal reingeschaut? Da ist komplett tote Hose, da ist gar nichts los. Das ist absolut.
Witzigerweise den Metaverse von Facebook ja auch. Also auch, wir hatten genau. wir hatten das tatsächlich bei OAWS häufiger mal behandelt. Ich glaube, das ist nichts Kryptospezifisches, sondern dass halt Metaverse aktuell einfach noch scheiße ist. Vielleicht wird die Apple Vision Pro das alles ändern und maybe wird es dann da auch Applikationen geben, die darauf aufsetzen und vielleicht auch kryptonativ sind. Aber ich glaube, genau das ist das Problem und auch die These, die du hier schon das einige oder andere Mal geteilt hast, ist, dass wir brauchen, einfach damit Gaming fliegt, wird es nicht der Kniff sein, dass ich mein scheiß World of Warcraft-Schwert oder was weiß ich mitnehmen kann und auch in Counter-Strike benutzen kann, sondern ich brauche Spiele, die einfach ganz initial Spaß machen, die halt einfach die Leute in der Hinsicht süchtig machen, die der Spiele wegen Willen gespielt werden und wo Krypto eigentlich nur ein nicer Zusatzbenefit ist, dass der sich irgendwann als Marktstandard durchsetzen kann. Ansonsten wird es nicht klappen, weil die Leute zocken nicht bloß, weil es Krypto ist.
Ist lustig, ne? Ich glaube, wir denken da wirklich unterschiedlich drüber nach. Ich gebe dir 100% recht. Das hat für mich aber nichts damit zu tun, dass dieser Narrativ nicht fliegen kann. Ganz und gar nicht. Also, Krypto-Gaming kann genauso beschissene Games produzieren wie im letzten Cycle, vielleicht einen Ticken besser. Und es kann trotzdem dafür ausreichen, dass der Narrativ dazu führt, dass die Token sich irgendwie verhundertfachen.
Bin ich mir ganz sicher. Habe ich deine Antwort gerade wieder nicht gehört, weil das Internet wieder weg war. Aber ich höre nach und reagiere dann in der nächsten Folge drauf.
Okay. Ja, dann lass uns das Thema Crypto-Gaming mal parken. Aber wie gesagt, ich glaube, das werden wir mit Sicherheit irgendwann sehen. Was vielleicht noch ein bisschen interessanter ist, ist dieses Thema Real-World-Assets. Also das Onboarding und lass es uns einfacher machen, lass es uns vielleicht runterbrechen. Wir haben eine große Idee war, wir tokenisieren irgendwie Staatsanleihen und nehmen die irgendwie auf die Blockchain, damit wir irgendwie wieder Zinsen auf unsere Stablecoins, die wir rausgeben, verdienen können. Also weil wir hatten jetzt ein relativ ein hohes Zinsumfeld, wo du quasi irgendwie deine, weiß nicht, 5-6% auf deine Money Market Fonds in den USA bekommen hast. Und viele Leute haben halt ihre Stablecoins in der Kryptowelt gehalten und haben gesagt, okay, irgendwie blöd, weil würde ich Dollar halten, dann würde ich da irgendwie 5-6% drauf bekommen, jetzt kriege ich gar nichts. Was dazu geführt, dass Leute gesagt haben, hey, ich tokenisiere Staatsanleihen und du kannst auch mit deinen Stablecoins diese Zinsen farmen. Und das hat so ein bisschen dieses ganze Thema Real-World-Assets, also Tokenisierung von Assets, Finanzprodukten, Immobilien, was ich was, die irgendwie außerhalb der Blockchain leben, hervorgerufen. Und das Thema ist sehr groß, könnte man über Immobilien, über diese ganzen Sachen einzeln sprechen, aber ich wollte jetzt mit dir mal vor allem darüber sprechen, dass dieses Thema Staatsanleihen und grundsätzlich quasi Zinsen abgreifen, die irgendwie in der Welt außerhalb der Blockchain leben, und diese Zinsen quasi auf der Blockchain dann abzugreifen. Wie siehst du das? Und weil ich glaube, aktuell ist ja so ein bisschen der Konsens, dass die Zinsen wieder runtergehen werden, ne? Das ist, glaube ich, so aktuell eingepreist.
Ja, wobei, jetzt hieß ja erstmal erfolgt keine Zinssenkung. Also wahrscheinlich, ja, mittelfristig wird es Zinssenkungen geben. Ja, die kommen jetzt nicht ganz so schnell, wie man erwartet hat.
Und somit sollte es ja diese ganzen Geschichten wieder unattraktiver machen. Also wer schreit denn danach dann irgendwie 2,5% oder 2% irgendwie? Da kann ich mit meinen Stablecoins irgendwie andere Sachen, oder kann ich irgendwie, habe ich große Opportunitätskosten der Kryptowelt, sagen wir es so, um jetzt nicht irgendwie dann eine tokenisierte Staatsanleihe für 2% besitzen zu müssen.
Also ich glaube, und da jetzt aus der reinen Perspektivbrille, weil ich habe auch das Gefühl, dass dieser Real-World-Asset-Gedanke nie so richtig hundertprozentig geflogen ist. Vom Narrativ her. Also ich sehe es immer wieder, diese Abkürzungen und was weiß ich. Und gerade in kryptonativen Sachen wird häufiger drüber berichtet. Aber der Otto-Normalverbraucher spricht nicht drüber, weil es eben nicht so eine gute Geschichte ist wie ein Helium oder wie ein Akash oder was weiß ich, wo ich halt sagen kann, guck mal hier, Problem und das wird da gelöst. Sondern es heißt halt, ja, okay, du hast jetzt auch Staatsanleihen auf der Blockchain, weil wenn du deine Stablecoins nämlich da jetzt auch Zinsen drauf haben willst, dann hier viel Spaß damit. So, da musst du halt schon voll in dem Space drin sein und keine Ahnung. Und dann, ja, da ist es eher so, das wird kurzfristig vielleicht wirklich auch auf Adoption treffen, wenn du diese Dings machst. Aber für den großen Narrativ, auch vielleicht abseits der Kryptowelt, da bringt mir das überhaupt nichts zu wissen, ey, ich kann mein fucking Haus jetzt auch auf der Blockchain haben. So, da muss mir irgendjemand erklären, was mir das für Vorteile gibt. Und das dürfen halt nicht so eine einmal im Leben Vorteile sein, weißt du, wo ich halt sage so, ja, mach dein Haus mal auf die Blockchain, weil dann kannst du es auch schneller wieder hoffentlich kaufe ich einmal im Leben ein Haus und dann habe ich das sehr lange und dann will ich eigentlich mich, also, weißt du, was ich meine? Und diese Use Cases sind da, glaube ich, für den Autonormalverbrauch zu abstrakt. Im Narrativ.
Ja. Jetzt haben wir ein Problem, Flo. Ich habe noch sehr, sehr viele Geschichten auf meiner Liste drauf. Wir sind schon über der Stunde und meine AirPods haben gerade dieses komische Geräusch gemacht, dass sie gleich leer sind. Es ist ein Zeichen von oben. Wir müssen hier pausieren. Wenn ihr das interessant findet, sagt uns Bescheid. Wir können diese Diskussion auch gerne nochmal fortsetzen, weil ich glaube, über die Handvoll Narrative, die wir jetzt besprochen haben, gibt es noch viele weitere Themen, die auch alle interessant sind. Ich glaube, was ich halt, genau, ich fand es eine sehr, sehr, sehr interessante, sehr, sehr gute Diskussion, die so, glaube ich, so ein bisschen gezeigt hat, wo diese Diskrepanz besteht zwischen, was kann irgendwie Narrativ erzeugen und irgendwie Preise bewegen versus was ist irgendwie wirklich schon substanziell gute Technologie und kann irgendwie Sinn machen. Glaube ich, das haben wir nochmal ganz gut dargestellt.
Ich finde toll, dass wir uns jetzt hier schon selbst loben, aber ich lobe uns beide.
Du kannst okay. Uns...
Ich klopf dir auch auf die Schulter, haben wir toll gemacht. Ich würde sagen, du postest ja mittlerweile so jeden Samstag, wenn die Folge rauskommt, immer eine kurze Nachricht rein von wegen Themenwünsche, Feedback, Kritik, Fragen oder was weiß ich, dass die Leute auch direkt auf Telegram dingsen können. Und ich würde halt vorschlagen, ergänzt das diesmal um einen Satz, so was sind die Narrative, die die Leute auch noch sehen. Dann können wir das vielleicht auch mal so community-based erweitern und dann machen wir einfach zu einem gegebenen Zeitpunkt nochmal irgendwie eine Folge, wo wir die Narrative, also ich habe jetzt fleißig mitgeschrieben, was du hier für Narrative hast, damit wir auch Timecodes haben und dann bitte ich auch kontrollieren können, dass du mir beim nächsten Mal nicht doppelt erzählst. Wie gesagt, nächste Woche steht erstmal auf dem Plan, DeepIn-Netzwerke da irgendwie einen Deep Dive zu machen, aber ansonsten können wir die Liste gerne jederzeit irgendwo mal fortführen.
Warte mal, neben DeepIn steht noch Fahrkiste an und du solltest eigentlich für diese Woche schon das Buch von...
Ja, jetzt haben wir schon Donnerstag, ich habe es noch nicht mal bestellt, muss ich ehrlicherweise zugeben. Werde ich gleich nachholen. Deshalb, wir müssen ganz schlechte Internetverbindung, wir müssen schnell auflegen, bevor ihr noch rauskommt, dass ich Hausaufgaben nicht gemacht habe. Ich habe gehofft, dass der Gong rettet mich vor der Hausaufgabe, aber leider Gottes hat das nicht gepasst. Deshalb würde ich trotzdem sagen, ich mache mich jetzt lieber vom Acker, bevor ich hier noch eine aufbekomme. Für unsere Hörer wie immer der Hinweis, wenn ihr Themenwünsche, Kritik, Feedback oder Fragen habt, dann sehr, sehr gerne an unsere Social-Kanäle. Allescoin_pod ist da der Handle, sowohl auf Instagram als auch Twitter. Außerdem haben wir ja eine wundervolle Telegram-Gruppe ins Leben gerufen. Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Es ist echt ein sehr, sehr cooles Miteinander, muss ich sagen. Also wir sind noch eine kuschelige Community von, weiß ich nicht, 500, 600 Leuten oder sowas. Das ist noch überschaubar, aber trotzdem halt richtig, richtig geil. Also das, ich war schon in der Abendmoderation, aber ich glaube, das muss man jetzt trotzdem einmal sagen. So, ich habe zum Beispiel auch diese Woche ja einmal das Prediction Sheet geteilt, was Klaus uns freundlicherweise zusammengestellt hat, wo einfach mal aufgelistet ist, was wir so für dieses Jahr alles so predicted haben. Und die Leute haben sich dann halt auch bei ihm bedankt und so weiter und haben dann halt auch selbst noch irgendwie so Sachen ergänzt und keine Ahnung. Also ich finde das echt ganz cool und das funktioniert auch alles super. Wir müssen es jetzt nur noch irgendwie katalogisiert bekommen, damit all dieser wundervolle Input nicht verloren geht. Naja, anyways, ich mache weiter mit der Abmoderation. Hinterlasst gerne auch 5 Sterne auf Apple und Spotify für diesen Podcast. Erzählt euren Freunden dabei oder davon. Gesellt euch zu uns in die Telegram-Gruppe und Julius, ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Abend. Ich gehe jetzt mein Buch bestellen.
Mach's gut. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.